Ich habe erst in Deutschland illegale Welpenhändler mit der Polizei überführt. Ich versuche mich immer emotional davon abzukoppeln, so gut es geht, weil wenn man das an sich ranlässt, dann... Ich war grundsätzlich sehr, sehr insecure in meinem Leben. Einfach irgendwie immer die Bestätigung von außen gesucht. Auch als ich angefangen habe mit Social Media und allem. Ich möchte erfolgreich werden. Ich möchte Reichweite, ich möchte Geld verdienen, ich möchte Anerkennung.
Was hat das mit dir gemacht, der Moment, wenn man das realisiert?
Mein ganzes Leben ist Quatsch gewesen bisher. Wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich tun und warum bin ich eigentlich hier? Und dann bin ich 2023 auf Weltreise gegangen. Ich bin jetzt mal ich und Themen, die mich interessieren, denen gehe ich nach. Und daraus haben sich dann wunderschöne Dinge entwickelt, wie jetzt zum Beispiel der Tierschutz. Sobald ich dann in so eine Tötungsstation reingehe, überwältigt mich das jedes Mal, weil es so, all diese Geräusche von den Hunden, die gesamte Situation, Atmosphäre, es ist schrecklich. Illegaler Tierhandel ist in Deutschland das drittprofitabelste Geschäft. Kriminelle Machenschaften nach Drogen- und Waffenhandel. In den letzten 3 Jahren in Rumänien 36 Millionen Euro für Hundetötungsstationen ausgegeben wurden. EU-Steuergelder, also auch unser Steuergeld.
Klar. Jetzt sitzen da 1 Million Hunde in so einer fucking Tötungsstation, ja. Und man holt 5 raus. Und
ja. Alle anderen müssen wir zurücklassen.
Wie schaffst du es da, im Vertrauen zu bleiben, nicht aufzugeben und dass es dich auch nicht zerbricht? Nathan, ich freue mich so sehr, dass du da bist heute. Wirklich, ich habe mich richtig dolle auf das Gespräch mit dir gefreut, weil ich das Gefühl habe, dass uns irgendwie ganz, ganz viele Themen miteinander verbinden. Mhm. Und habe damals das erste Mal von John Strzelecki tatsächlich von dir gehört, wo er mich eingeladen hatte zu einem Essen und ich konnte dann aber nicht. Und dann hatte er mich am nächsten Tag angerufen und meinte, oh, es war so schade, dass du nicht dabei warst, waren so tolle Leute. Nathan, kennst du den eigentlich? Ich war so, nee, kenne ich nicht. Und darüber habe ich dich dann gefunden.
Krass,
quasi, weil er so ganz liebevoll von dir gesprochen hat. Und und darüber ist dann, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen so die Connection entstanden. Deswegen ja, voll schön, dass du da bist.
Freut mich voll, da zu sein. Danke für die Einladung. Finde es grundsätzlich sehr, sehr gut, was du tust und welche Energie du das machst. Ich finde, davon braucht es viel mehr auf Social Media. Und ich glaube auch, es wird mehr auf Social Media, wenn ich mir so die Entwicklung anschaue. Menschen, die einfach irgendwie reflektieren und achtsam sind. Und bin sehr, sehr gerne hier. Freue mich sehr, sehr auf das Gespräch. Und John, unser Zusammenführer.
Ja. Ist immer so süß, er schreibt ja dann immer, your fellow traveler. So, ja, ist ein bisschen unser fellow traveler. Wo würdest du deine Geschichte beginnen lassen, wenn dein Leben ein Film wäre und man würde ins Kino gehen? Mhm. Was wäre die erste Szene, mit der dein Film beginnen würde?
Wow. Ich glaube, dieser Spagat zwischen auf dem Dorf aufgewachsen, bei 200 Einwohnern und
wo
dann
genau?
Bei Nürnberg in der Gegend. Also ich komme eigentlich aus München, bin dann irgendwann da umgezogen. Und wenn ich jetzt so eine Overview, womit ich anfangen würde, wäre, glaube ich, dieser Spagat zwischen voll Dorfleben und dann sehr, sehr früh, weil ich habe mit, wie gesagt, 12, 13 Jahren angefangen, Social Media zu machen, bin jetzt 25. Dieser Spagat aus dieser Welt in diese High Society, irgendwie Person des öffentlichen Lebens Welt und da diesen Spagat, und ich glaube, das wäre so eine Startsequenz, mit der ich, wenn ich einen Film über mich machen würde, reinstarten würde.
Und was wäre die Stimmung? Also welches Genre hätte der Film?
Ich glaube, mein Film wäre, weil das tatsächlich auch meine Geschichte ist. Oder, also ich war grundsätzlich sehr, sehr insecure in meinem Leben. Immer. Ich weiß gar nicht warum. Einfach irgendwie immer die Bestätigung von außen gesucht. Und ganz klare Zielsetzungen, auch als ich angefangen habe mit Social Media und allem. Ich möchte erfolgreich werden. Ich möchte Reichweite, ich möchte Geld verdienen, ich möchte Anerkennung.
Mit 12 wusstest du das? Okay.
Also, ja, auf jeden Fall. Also dass ich reich werden möchte, das war mir sehr, sehr früh sehr klar, weil ich gesehen habe, dass darüber, glaube ich, Anerkennung in der heutigen Gesellschaft viel funktioniert. Und dann eben diesen Spagat immer zwischen diesen Welten und dann tatsächlich irgendwie so mit 20, 21 war ich an einem Punkt, wo ich dann das komplett gesättigt habe. also so halt so viel Geld hatte und Reichweite und Möglichkeiten, dass ich gemerkt habe, okay, das macht mich offensichtlich, das erfüllt mich nicht, weil mehr wird's nicht, mehr, freier werde ich nicht, mehr Möglichkeiten werde ich nicht bekommen. Es ist also, fehlt wohl irgendwo dieses Gefühl von Genugsein, das wird nicht kommen, indem ich mehr Geld verdiene, so. Und das wäre so der Tenor, wo das dann hinläuft in meinem Film, glaube ich. Und der Anfang wäre eben so ein Hin- und Herspiel immer zwischen diesen Welten. Sowas in die Richtung.
Okay, spannend. Okay, ich habe 80 Fragen von allein dir, was du jetzt gerade erzählt hast. Ich würde gerne einmal ein bisschen in diese Thematik gehen, dieser Wunsch nach Anerkennung und ich nenne es jetzt mal dem Glaubenssatz, wenn ich viel Geld habe, bekomme ich die Anerkennung, weil im Außen gesehen offensichtlich funktioniert Anerkennung über Wohlstand in unserer Gesellschaft. Rückblickend reflektierend, wenn du jetzt sagst, so mit 2021 hast du gemerkt, nee, irgendwie die Gleichung geht nicht wirklich auf. Was würdest du sagen, von wem hast du dir vielleicht eigentlich Anerkennung gewünscht? Oder worum ging es dir? Was war das Loch eigentlich, was du füllen wolltest?
Das ist eine richtig gute Frage. Jetzt bin ich gerade, fühlt sich ein bisschen, als wäre ich bei meiner Psychologin. Also wahrscheinlich ist das wahrscheinlich Liebe von Eltern. Mhm. Wobei ich sehr tolle Eltern habe. Ich liebe meinen Papa, ich liebe meine Mama. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis miteinander. Aber ich gehe schwer, also jetzt müssten wir bei mir in die Familie einsteigen. Ich weiß nicht, wie toll die das fänden, wenn ich da jetzt erzähle, was da dann teilweise wie war mit meinem Bruder und so. Da gab es immer so Themen.
Wie jede Familie. Jede Familie genau, hat ihre Themen.
Ja. Nur ich glaube, daher kommt dieses Gefühl von, ich muss was leisten, um genug zu sein. So.
Okay. Ja. Und sozusagen in dem Kinderdenken war dann, ich regel's über Geld,
ja,
und
ganz genau,
füll das dann damit.
Ja.
Und würdest du auch sagen, als du damit Social Media, also ich stelle mir das gerade vor, du bist in einem Dorf irgendwie in der Nähe von Nürnberg, du bist 11, 12 Jahre alt, du bist natürlich jetzt auch nochmal eine andere Generation, bist du schon mit Handy dann aufgewachsen? Also weil nur im Vergleich, ich hatte mein erstes Handy mit 16 und das war dieses Nokia, weißt du, wo du Snake drauf spielen konntest. Aber
meine Eltern waren sehr anti-Smartphone und sehr, das heißt, ich hatte sehr spät mein erstes Handy, ich weiß, alle in der Schule hatten schon Smartphones und ich hatte noch ein Tastenhandy, aber bestimmt mit, ja, also ich hatte dann auf jeden Fall irgendwann mit 12 eben dann irgendwann so mein erstes Smartphone. So.
Okay. Ja. Und wie ging es dann los? Also was war so deine erste Idee, was hat dich inspiriert?
Also ganz viel selber konsumiert von so Content und dann gab es eine Livestream-Plattform, die habe ich meinen Jungs, ich hatte zwei und immer noch meine besten beiden Freunde, saß ich nach der Schule am Esstisch, haben Pizza gegessen und ich habe denen diese Livestream-Plattform gezeigt und mein Freund fragt mich so, hey, könnten wir da jetzt auch live gehen? Und ich war so, ich glaube schon und dann sind wir live gegangen und seitdem habe ich halt nicht mehr aufgehört einfach, ne? Also das war so ein Startschuss und ich glaube aber, also es hat ab dem ersten Moment, wo wir live gegangen sind, überraschend gut funktioniert, weil wir einfach keine, also nicht, es war so sehr organisch. Wir waren einfach drei Jungs, die nach der Schule Spaß hatten, lustig waren, ehrlich waren, authentisch irgendwie einfach. Das, genau. Und dann, seitdem habe ich einfach nicht mehr aufgehört.
Was ich daran so spannend finde, du hast ja gerade in so einem Nebensatz gesagt, dass du immer sehr unsicher warst. Mhm. Das kenne ich auch. Ich habe mich immer sehr unsicher gefühlt in mir und halt auch, ne, ist man gut genug, ist man sicher. Ne? Ja. Ist ja so ein bisschen die Suche nach, bin ich hier sicher, werde ich hier nicht verletzt. Wie war das für dich, dann in diese Social-Media-Welt reinzugehen? Weil viele glauben ja, man muss irgendwie diese Selbstsicherheit vielleicht auch haben, um da überhaupt reingehen zu können. Ist es nicht eigentlich auch so ein Paradox oder hat es dir eher Sicherheit gegeben?
Ich glaube, ich habe meine Unsicherheit, also es gibt ja verschiedene Mechanismen, die Menschen sich dann als Schutz überlegen. Manche werden tatsächlich dann sehr in sich gekehrt und bei mir war es eher genau das Gegenteil. Ich habe das überspielt und habe mich immer über andere gestellt, damit ich mich mit ihnen auf Augenhöhe fühle. Mhm. Und dadurch dann ein sehr gut nach außen aussehendes Selbstbewusstsein gehabt Und damit konnte man fabelhaft Social Media kommen. Es war wahrscheinlich sogar genau die richtige Menge an Traumata, um erfolgreich zu werden auf Social Media.
Genau, die perfekte Mischung.
Ja.
Okay. Ja, spannend. Gab es einen Moment, wo dir das erste Mal bewusst geworden ist, dass du deine Unsicherheit überspielst mit der Unabhängigkeit eigentlich?
Ja, ja. Ich glaube aber, es ist noch nicht so lange her. Also vielleicht 2-3 Jahre, dass ich das so richtig alles gecheckt habe und so. Also ich so wirklich das komplett reflektieren konnte und jetzt verstehe, warum war ich, das ist nicht so lange her, aber ja.
Das gab Was hat das mit dir gemacht, der Moment, wenn man das realisiert?
Oh, das, also ich hab so ein paar so Workshops mitgemacht, die mir sehr geholfen haben und war einfach auch bei einer Psychologin und ich glaube, diese gesamte Arbeit, die in diesen Workshops und in diesem Raum gewesen sind, die haben mich sehr zu mir geführt, sehr viel Ruhe und Klarheit gegeben. Und in diesem Prozess hatte ich auch diese Erkenntnisse, die dann unter anderem dafür zugeführt haben, dass ich ja irgendwie halt mich vollumfänglicher verstehe. Mhm. So.
Ich finde es so schön, dass du das teilst, weil ich glaube, wie du ja vorhin gesagt hast, wir alle entwickeln Bewältigungsstrategien, die unsere Ängste, unsere Schatten, unsere Verletzungen irgendwie überspielen. Mhm. Das können ja wir haben ja alle die besten, unterschiedlichsten Strategien von komplett zu überarbeiten, bis halt dann der größte Social-Media-Star oder dieses Trauma, wie du gerade schon gesagt hast, hat ja irgendwie auch immer wie so eingebaut, diese Suche nach mehr und nach Heilung. Und das macht uns ja oft irgendwie zu Überperformern. Ja. Umso stärker das Trauma, kann man fast sagen, umso stärker der Erfolg.
Ja.
Weil wir so sehr nach der Heilung suchen, bis wir dann, du ja zum Glück ultraschnell mit irgendwie 20 festgestellt hast.
10-12 Jahre Berufserfahrung.
Genau, voll, aber trotzdem, ich meine, schau mal, klar. Gell? Ich meine, manche stellen das mit 90 noch nicht mal fest.
Das ist ein sehr, ich glaube, das ist das Beste, was mir im Leben passiert ist, so früh so viel Ruhe und Klarheit über all diese Themen zu kriegen.
Ja, ja.
Da jagen Menschen ihr ganzes Leben nach, die Erkenntnisse zu haben, die ich da.
Ja, weil unsere Schatten, die wir ja dann so im Keller haben, wo wir ja nicht wollen, wir wollen ja nicht, dass jemand sieht, dass wir unsicher sind, weil wir Angst davor haben, was dann passiert. Das heißt, wir packen die in den Keller und da halten ja die ganze Zeit diese Tür zu. Und das ist ja einfach auch so anstrengend. Und deswegen die Frage auch so ein bisschen, hast du das Gefühl, weil ich finde, das Schöne ist, erstmal ist es so beängstigend, ja dahin zu gucken und dieser Moment, sich das einzugestehen und zu sagen, okay, krass, was ich jetzt hier irgendwie die letzten 10 Jahre gefahren habe, unbewusst als Film.
Ja.
Und gar nicht darüber bewusst war, was eigentlich läuft.
Ja.
Und in dem Moment, wo man es dann sieht, ist ja wirklich wie so eine innere Offenbarung. Und dann ist da so eine Freiheit drin, oder?
Absolut. Also ich habe so viel Gedanken dazu.
Ja, teil sie. Hier ist der Raum dafür.
Also ich glaube, das Erste ist, dass es das Nummer eins Problem an Social Media und unserer Handykonsumgesellschaft. Jedes Mal, wenn wir in diese dunklen Geheimnisse im Keller, wenn wir die spüren und wahrnehmen, das ist der Moment, wo wir zur Hosentasche gehen und einmal aufs Handy und dann swipen und dann ist das alles weg. Und so wird es halt nie verarbeitet. So werden wir halt, sind wir halt immer, also das ist mal das Erste, wo ich dann halt auch so ein Moment war, so, was mache ich hier eigentlich hauptberuflich? Ich unterstütze genau das und bin voll da drinne. Das ist der eine Gedanke, den ich dazu hatte. Was war das Zweite, was ich sagen wollte?
Die Freiheit, vielleicht?
Ja, ich glaube, eigentlich ist das der erste Weg, den alle Menschen irgendwie eigentlich erstmal gehen müssen. So. Und dann fängt irgendwo das Leben an. Ne? Wenn man das so richtig, da so eine Ruhe und Klarheit gefunden hat und diese ganzen Themen einem absolut klar und bewusst sind und man die einfach angenommen hat und die ist und dann ist man irgendwie im Moment angekommen. So. Und ich glaube, das ist, was auch viele Menschen wollen und sich dahin bewegen. Ja.
Total.
Es ist ein absolutes Geschenk, dass ich das so früh alles so irgendwie spüren und erleben durfte.
Mega schön. Danke fürs Teilen auch. Ich glaube, das ist für viele, auch ja, dann gerade jüngere Menschen, glaube ich, total die Inspiration. Ne? Dieses, ich darf mir Hilfe holen, ich darf mir Unterstützung holen. Und das wäre jetzt so ein bisschen auch die nächste Frage. Du hast dieses Influencer-Dasein 12 Jahre gelebt. Und es ist ja auch so ein bisschen, weiß nicht, vielleicht das, was vor 30 Jahren Hollywood war. So, jeder will Hollywood-Star werden, weil man denkt, wenn da der Fame dann ist, dann bin ich genug. Ich habe letztens so eine gute Rede von Jim Carrey gesehen, wo er sagt, wo er einen Golden Globe gewinnt und sagt so, I'm not Jim Carrey, I'm not just Jim Carrey, I'm
three times global winner.
And if I would have 4, then I would finally be enough. Und so dieses, auch mit diesen ganzen Awards und diesen, ne, das ist ja alles eigentlich auch nur traumatisierte Kinder, die denken, wenn ich diesen Oscar in der Hand halte, dann endlich ist dieser Schmerz. Und nein, ist er nicht.
Ich weiß wieder, was ich sagen wollte.
Ja.
Das ist genau, also du hast gesagt, als das dann alles passiert, diese Erkenntnisse gekommen sind und ich das irgendwie mehr und mehr als verstanden habe und so, da als das, du hast gesagt, da muss doch so ein Moment von Klarheit und Befreiung gewesen sein. Das ist jetzt, würde ich sagen, langsam so. Aber das Erste, was dann passiert ist, war erstmal ein kompletter Existenzverlust. Wer bin ich eigentlich? Ich habe alles, was ich seit ich 12 bin oder 13, also seit ich wirklich noch ein Kind war, alles, was ich bin, gemacht habe, mir beigebracht habe, gelernt, das war alles irgendwie Shit. So, da, kurz dachte ich das, ne? Ich habe natürlich, ist natürlich nicht so. Aber ich war so, mein ganzes Leben ist Quatsch gewesen bisher. Ich war so total irgendwie, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich tun und warum bin ich eigentlich hier? Und all solche war dann ein Riesencrash. Und das war Ende, Mitte 2022, wo ich dann entschieden habe, ich schaue jetzt, dass ich alle Verträge, die ich habe, vernünftig abwickel, damit ich nicht in irgendwelche rechtlichen Probleme komme. Und dann bin ich 2023 nach all diesen Erkenntnissen auf Weltreise gegangen und habe auch komplett Break-off von Social Media gemacht. Auch mit ganz wenig Klarheit, möchte ich das jemals wieder sowas in der Richtung machen? Oder wo geht meine Reise hin? Einfach mal so einen wirklichen Reboot gemacht dann. Und auch gebraucht. Also es war auch echt notwendig.
Ja, dieses Gefühl, nicht mehr. Also, weil vorher hattest du dir ja eine Persönlichkeit gebaut, ne? Nathan, der Influencer und, ne? Und der coole Dude, so, der witzige Dude.
Ja,
und,
genau.
Und das ist dann deine Persönlichkeit. Und das ist so ein bisschen ja wie wenn ein Sportler seine Karriere beendet und man ist plötzlich nicht mehr der Basketballer oder der Fußballstar, sondern wer bist du, wenn du nicht mehr bist, was du machst?
Ja.
Wer bist du dahinter?
Ja.
Und ich glaube, das ist am Ende wahrscheinlich die wichtigste Frage, die wir uns jemals stellen können. Wer bin ich, wenn ich nicht bin, was ich tue, sondern wer ich wirklich bin?
Ja.
Okay, du bist dann auf Weltreise gegangen. Was war dein erster Stopp?
Thailand. Ich war mit meiner Familie schon mal in Thailand und ich bin ein riesengroßer Thailand-Fan. Man ist einfach weit genug weg und hat wirklich irgendwie so einen kompletten Kulturswitch und so und trotzdem ist es irgendwie, ja, also Thailand.
Okay. Und dann warst du ein Jahr unterwegs?
Ja, mit meiner Freundin zusammen. Ja.
Und gab es für dich da so Momente, wo du noch mehr Klarheit bekommen hast oder wo du auch wieder gezweifelt hast? Weil oft ist es ja, finde ich, dann so eine Achterbahnfahrt der neuen Persönlichkeitsfindung.
absolut ganz lange immer wieder das Gefühl gehabt von, ich mache genau das Richtige und dann wieder von, was mache ich hier? Ich habe mir so eine Karriere und Welt aufgebaut, ich kann jetzt nicht und so, ne? Das auf jeden Fall. Ich würde aber sagen, ab diesem Punkt, wo ich auf Weltreise gegangen bin, auf jeden Fall immer wieder Downs, aber so die Grundbewegung war klar nach oben.
Ja. Ich habe da eine ganz wichtige Frage und zwar, so viele Menschen haben ja diesen Moment von so einer Erkenntnis, wo man feststellt, so, ich glaube, das, was ich hier gerade mache, war vielleicht funktional für meine Bewältigungsstrategien, aber es ist nicht funktional fürs Erfüllt und Glücklichsein. Und dann sneakt sich aber ja so dieser Teil wieder rein, was du gerade gesagt hast, kann ich das jetzt überhaupt aufgeben? All das, wo ich jetzt, ne, manche studieren, keine Ahnung, 15 Jahre Jura, jeden Tag denken sie sich, will es eigentlich nicht, haben es dann aber studiert und sagen, ich muss jetzt den Rest meines Lebens als Anwalt arbeiten, weil jetzt habe ich ja 15 Jahre Jura studiert. Also das so als Bild. Was hat dir geholfen in den Momenten, wo du gemerkt hast, so dieses alte, deine alte Identität, die greift nochmal so nach dir und ist so, du bleibst hier. So, you don't go anywhere. Weil die stirbt ja, ja. Das ist ja so der Tod des alten Egos so ein bisschen. Und da ist die Psyche ja schon crazy smart, wie die versucht, einen so, oh komm, einmal noch ein Reel machen.
Ja,
so,
ja,
ne?
Ja.
Was hat dir da geholfen, deiner, ich sag jetzt mal so, wirklich deiner Essenz, deinem Sein treu zu bleiben und nicht zurückzufallen, sondern zu vertrauen, dass das, wo du hingehst, auch wenn es komplett das komplette Leere und Unbekannte ist, dass das für dich richtiger ist, als in dem Alten zu bleiben?
Ich glaube, es ist wirklich ein Gefühl in mir drin. Hm. Ich spüre das einfach. Also und Work in Progress, also ich bin nicht durch oder so und sondern es.
Das wäre auch krass.
Absolut. Ich bin immer wieder, gerade weil ich aktuell wieder Content mache, natürlich jetzt sehr viel Tierschutz-Content, gerade einfach Themen, die für mich einfach am stimmigsten sind, wo ich mich irgendwie wohl mitfühle. Aber ich mache immer noch Social Media Content oder wieder und da passiert es sehr regelmäßig. Macht man nicht bei dem Trend mit, weil man weiß, das wird Reichweite bringen und man weiß, das wird Geld bringen und man irgendwie ist es ja schon verlockend. Und also es ist immer wieder ein Punkt, an dem ich bin. Aber das ist ein Zusammenspiel zwischen, ich spüre ganz klar in mir, was sich richtig anfühlt und was sich falsch anfühlt. Mhm. Und sobald ich so ein Reel aufnehme, spüre ich, dass es sich falsch anfühlt. Dann gute Menschen um mich herum sind, glaube ich, und ist, glaube ich, grundsätzlich ein Game-Changer für alle, die irgendwie so ein bisschen nicht ganz wissen, wohin mit mir das Umfeld bewusst wählen, mit dem man ist. Mhm. Ich habe sehr viel Glück gehabt mit meinen Eltern. Also neben dem, dass sie mich, also ich auf allen Ebenen sehr viel Glück gehabt mit meinen Eltern. Und gute Freunde und da dann die richtigen Gespräche und so. Und dann Step by Step sich irgendwie seinen Weg bauen.
So. Okay, für alle, die glauben, dass Social Media die Realität ist, magst du da noch mal kurz ein paar Gedanken teilen, wie real ist Social Media und auch in deiner Erfahrung, wie kann man vielleicht da so ein bisschen gesünderen Weg auch für sich finden, damit als Konsument umzugehen.
Mhm. Ich glaube, das ist das, was mich so echt ein Problem bei mir ist mit Social Media, ist, dass ich es hasse, mich selbst darzustellen, also mich selbst zu inszenieren. Und eigentlich ist ja jedes Video pure Inszenierung. Also alles, also das ist immer, pauschalisieren geht sowieso nicht, aber der absolute Großteil von dem, was auf Social Media ist, ist ja, man will gut drauf aussehen, das heißt, man macht sich fertig. Ich meine, auch jetzt gerade war ich noch im Bad und habe einmal meine Haare kurz gemacht und so, ne? Aber das ist gerade, deswegen finde ich so ein Medium wie Podcast so toll. Mhm. Man sitzt, man hat Zeit, aber gerade bei Shortform-Content, da ist schon alles einfach sehr durchdacht und halt inszeniert und so, wie es sein soll. Und ich würde sagen, in erster Linie nicht zu viel Social Media konsumieren. Und den richtigen Menschen folgen, die irgendwie zumindest versuchen, Content zu machen. Ich glaube, grundsätzlich einen möglichst bewussten Umgang. So. Mhm. Vor allem Menschen auch folgen, wo man weiß, die versuchen es zumindest so gut es geht, irgendwie Mehrwert zu liefern und Inhalte und irgendwie das dann einen guten Weg gefunden haben. Ja.
Ja, ja, weil ich glaube schon, dass das so die Tendenz natürlich da ist, wenn man das viel konsumiert, dass man denkt, das ist, wie es wirklich ist. Ja. Und so ist es halt einfach nicht.
Überhaupt nicht.
Ich kenne ja auch so viele Menschen, die wirklich große Accounts haben. Und auch da einfach das immer wieder zu sagen, es sind alles nur Menschen. Jeder kocht mit heißem Wasser. Wir fühlen alle die gleichen Dinge. Und die sind nicht glücklicher, sondern meistens sehr genau im Gegenteil.
Ja.
Sondern dass auch dieses, ja, ich glaube, was es braucht, ist wieder so ein bisschen mehr im eigenen Leben anzukommen und mehr das eigene Leben zu leben und weniger das von anderen anzugucken und zu denken, auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner, weil ist es nicht. Nee, also umso grüner es aussieht, umso weniger grün ist es meistens.
100%. Ja, also du wusstest, dass das Traumata meistens und das hat dann dazu gebracht, die Wiese grün aussehen zu lassen. Ja, absolut.
Voll.
Ja. Also ich glaube grundsätzlich, ich hatte das vorhin schon mal gesagt, gerade dieses auch kurz aufs Handy gucken und so, ich würde sehr empfehlen, am besten mal Apps gar nicht auf dem Handy zu haben und sich zu installieren, wenn man denn mal konsumieren möchte. Oder es gibt auch ganz coole Apps und Tools, die das dann blockieren, wenn man das möchte oder so. Also ich glaube, Social Media ist, ich bin sehr gespannt, wo das die nächsten 5 bis 10 Jahre hingeht und wie sich die Menschen entwickeln, die da jetzt so früh mit aufwachsen und so gar keine andere Welt kennen. Und das so, ja, das wird alles sehr spannend jetzt, glaube ich, noch.
Wir springen mal in deinem Lebensfilm in das Jahr, was muss dann gewesen, 2022, 2023. Mhm. Du kommst wieder von der Weltreise.
Ende 23 bin
Ende ich 23 gekommen. Kommst du wieder von deiner Weltreise nach Berlin.
Warte, stimmt das? Oder? Ja, genau, nach Berlin. Naja, erst nach Nürnberg, aber dann nach Berlin, ja. Mhm.
Was hattest du so für dich dann in deinem Koffer? Wer warst du dann? Wie hast du dich gefühlt? Was waren vielleicht auch so Erkenntnisse, die du auf deiner Reise hattest, wo du wusstest, so, das möchte ich jetzt gerne mehr leben, mehr sein, mehr verkörpern?
Ja, also ich habe halt dieses unfassbar privilegierte und Glück gehabt, dass ich so früh so viel Geld auch verdient habe, dass ich jetzt bis vor nicht so langer Zeit echt nicht viel arbeiten musste, einfach gefühlt 2-3 Jahre jetzt einfach komplett Privatier war und einfach mir Zeit für mich, also sowohl Weltreise, aber auch nach der Weltreise noch in Berlin, wo ich gesagt habe, ich bin jetzt mal ich und Themen, die mich interessieren, denen gehe ich nach. Und daraus haben sich dann wunderschöne Dinge entwickelt, wie jetzt zum Beispiel der Tierschutz. Also ich mache viel Hunderettungen in Rumänien und beziehungsweise Aufklärung auch über die Situation in Rumänien und grundsätzlich ZüchterInnen und Hunde kaufen und adoptieren und das ganze Thema. Aber so einfach, ich hab mir wirklich einfach gesagt, okay, ich bin jetzt an einem Punkt, ich bin gesättigt vom Reisen, ich habe viel gesehen, ich war 4-5 Monate in Indien unter anderem davon, ich habe viel Reise erlebt und mir Zeit für mich genommen und auch vor allem mein altes Ich komplett loslassen können. Das hat mir auch bei der Reise sehr geholfen, weil ich, wenn man immer mit seinem selben Umfeld ist, haben die Erwartungshaltung, wer man ist, und wenn man dabei so ganz weg ist, dann kann man halt wieder komplett, ne? Genau, und habe dann mir einfach Zeit genommen, Dinge entwickeln zu lassen. Und jetzt hat sich das letzte Jahr halt einfach super viel entwickelt und jetzt bin ich wieder so voll drinne gerade. Mhm. Was sich aber sehr richtig anfühlt, weil die Themen und Projekte, die ich angehe, halt sich nach mir anfühlen und ich merke irgendwie, das stimmig.
Wie hat sich das mit dem Tierschutz für dich ergeben? War das vorher für dich schon ein Thema oder gab es eine bestimmte Begegnung, wo du gemerkt hast, so, das ist, wo ich mich für einsetzen möchte?
Tiere waren schon mein ganzes Leben unfassbar präsent. Mhm. Also das fängt mal mit Haustieren an, wo wir halt Katzen hatten. Und da, also alle Tiere, die ich bisher hatte, waren Katzen, Mäuse, Wellensittiche, Fische, Echsen, mein Bruder hatte Schlangen und so Chamäleon-Sachen. Und dann war ich 6 Jahre auf dem Reiterhof. Ich habe 6 Jahre geritten. Da sind ja dann auch immer Hunde und die hatten eine Voliere mit Vögeln und so weiter und so fort. Also ich war schon mein ganzes Leben unfassbar. Dann sind wir aufs Dorf gezogen. Da war ich extrem gut mit denen, die da die Ziegen hatten und Hühner hatten. Und das heißt, Tiere sind schon mein ganzes Leben unfassbar präsent bei mir. Ich hatte das in meiner Karriere so ein bisschen weggedrückt bisher und habe es jetzt einfach eigentlich nur zugelassen, dass ich das eh bin und dass ich da eh viel mit habe. Und dann war da eine gute Partnerschaft mit Peter, der Tierschutzorganisation, und bin diesen Weg immer weitergegangen, auch mit denen immer noch viel. Genau, so.
Wie kam dann die Verbindung mit Rumänien?
Über Peter. Genau, die, wie war das genau? Ich habe erst in Deutschland illegale Welpenhändler mit der Polizei überführt und mit Peter gemeinsam und einem anderen YouTuber. Also ich habe dann versuche auch immer noch mehr und mehr andere Content-CreatorInnen, Freunde mit in die Themen zu nehmen und die zumindest hin und wieder mal solche Themen in ihrem Content platzieren zu lassen. Was sie meistens auch lieben, ne? Also die meisten Content-CreatorInnen freuen sich unendlich immer, wenn ich sie frage, hey, hast du Bock, mal bei sowas dabei zu sein? Die meisten direkt so, boah, geil, mega, sofort. Würden aber nie auf die Idee kommen, sowas selber mal in die Hand zu nehmen. Mhm. Wo war ich? Genau, so. Und dann haben wir diese illegalen Welpenhändler, da ein Content-Piece zugemacht, also ein YouTube-Video und Short natürlich auch. Und habe dadurch dann das ganze Team kennengelernt. Und auch das war sozusagen, da waren schon ja Welpen, also Hunde, da war schon die Verbindung zu Hunden. Und dann, glaube ich, in Gesprächen mit Peter erfahren, was, ach ja, doch, ich weiß, es war einfach so ein Fakt, der mir zugespielt wurde von Peter in einem Call, eher so beiläufig, dass in den letzten 3 Jahren in Rumänien 36 Millionen Euro für Hundetötungsstationen ausgegeben wurden. EU-Steuergelder, also auch unser Steuergeld. Wo ich erstmal so war, okay, krass. Und dann kam die für mich, wo ich, und da war dann so, okay, da muss ich jetzt was zu machen, war, dass man mit dem Geld 100.000 Hunde in die Tötungsstation gebracht hat, wovon die Hälfte jetzt schon ermordet wurde. Hätte man aber das gleiche Geld in den letzten 3 Jahren für Kastrationen genommen, wären alle Hunde, also 600.000 Straßen, also alle Straßenhunde in Rumänien kastriert, plus 150.000 weitere, womit das Problem langfristig behoben wäre. Und da war ich so, okay, das ist komplett irrsinnig, das ist das Dümmste, was ich seit langem gehört habe. Und das Ganze natürlich oft mit sehr korrupten Strukturen, heißt meistens werden die Gelder dann irgendwie halt so geschleust, dass sie am Ende des Tages in der Familie vom Bürgermeister landen oder irgendwie irgendwo, wo dann, ja, aber da gibt es die verrücktesten Geschichten von vermeintlichen Tierschutzorganisationen, die sich als welche ausgeben in Rumänien, definitiv nachweislich keine sind und auch illegal sind, also von dem, wie sie handeln und die haben aber mit diversesten BürgermeisterInnen in Rumänien Verträge, dass sie für 100 Hunde 20.000 Euro bekommen, die sie einsammeln und dann irgendwo ins Outback fahren, dort ermorden und entsorgen. Das sind so Sachen, das ist so alles so. Und dann gibt's natürlich ein Kickback, das heißt, der Bürgermeister kriegt dann meistens von denen wieder Geld zurück und so. So solche Nummern. Und es ist am Ende auch alles finanziert mit meinem und deinem Steuergeld, ne? Und das ist irgendwie für mich so irrsinnig, dass ich gesagt habe, okay, jetzt, das geht so nicht. Und dann habe ich eine große Reise nach Rumänien mit Peter organisiert, 2 sehr gute Social-Media-Freunde mitgenommen, die dann da mit mir das erste Content-Piece zugemacht haben. Und seitdem ist diese Reise einfach irgendwie gewachsen.
Wie war die Reise für dich? Warst du nervös?
Ich versuche mich immer emotional davon abzukopseln, so gut es geht. Weil wenn man das an sich ranlässt, dann und ich bin auch recht gut darin, mich emotional abzukopseln. Das war so eine Überlebensstrategie wohl aus der Kindheit. Wobei, wenn ich vor Ort bin, funktioniert es meistens nicht. Sobald ich dann in so eine Tötungsstation reingehe, ist es, überwältigt mich das jedes Mal, weil es so, ich fühle jetzt schon, wie ich emotional werde ein bisschen. Weil diese Geräusche von den Hunden und die gesamte Situation, Atmosphäre, es ist schrecklich.
Wenn du dann da vor Ort bist, was passiert dann genau, wenn ihr zu so einer Station geht?
Kurz einen emotionalen Deep Dive gemacht. zum Glück mache ich das ja mit Peter gemeinsam. Und eigentlich ist das, was wir vor Ort machen, nicht die Lösung. Wir retten immer Hunde. Das hilft eigentlich überhaupt gar nicht, weil jeder Hund, der rausgeholt wird, ist einfach ein Platz für einen neuen Hund, der reingebracht wird.
Wie bricht man dann da ein oder wie?
Nee, man kann die da raus adoptieren. Das geht. Genau, das heißt, wir können einfach hinfahren und Hunde rausholen. Nur braucht man natürlich Plätze in Tierheimen und Adoptionsstellen, Pflegestellen. Man muss ja auch vor allem erstmal in Rumänien müssen die dann ärztlich versorgt werden, geimpft werden, teilweise Quarantäne, bis sie dann in Deutschland ankommen und so. Da habe ich zum Glück sehr, sehr gute Partner, wo wir also normalerweise die Arbeit von Peter, und das ist die sinnvolle Arbeit, ist politische Arbeit vor Ort, mit den BürgermeisterInnen sprechen und schauen, dass da die Gesetzeslage und solche Verträge wie mit diesen vermeintlichen Tierschutzorganisationen aufgehoben werden, solche Sachen. Dann Bildung, Education, die gehen ganz viel in Schulen und schauen, dass dort sich einfach das gesamte Gefühl zum Tier verändert. Mhm. Und das dritte sind Kastrationskampagnen. Das heißt, die haben Busse, die rumfahren und versuchen, so viele Hunde wie möglich zu kastrieren. Wenn ich in Rumänien bin, machen wir diese Dinge auch. Ich komme auch mit zu den PolitikerInnen und filme das auch mit, weil das natürlich, und schaue, dass das irgendwie mitkommuniziert wird. Aber für den Content großteils und auch für die einzelnen Seelen, die wir da irgendwie retten können, jedes Mal schauen wir, dass wir jedes Mal auf jeden Fall auch in eine Tötungsstation gehen und ein paar Hunde mit rausnehmen können und die im besten Fall vermittelt bekommen dann zeitnah.
Und kommen die dann mit nach Deutschland und?
Also die werden erstmal vor Ort, kommen die dort in deren ihre Station, die sie nicht wirklich haben, weil sie das eigentlich nicht wollen, weil es ja eigentlich nicht nachhaltig ist. Das macht man dann, machen wir, um Aufmerksamkeit zu erregen, um Aufklärung zu schaffen, Informationen zu schaffen, also, ne? Und die haben dann da ihre Orte, da werden die medizinisch behandelt und dann irgendwann, meistens so 2-3 Wochen, nachdem wir dort waren, kommen die danach und dann sind die in Deutschland meistens im Tierheim. Das ist dann das Schönste, was es gibt, die dort zu besuchen und werden dann meistens vermittelt, genau.
Was können all die Menschen, die gerade zuhören, tun, um die Arbeit zu unterstützen? Was kann jeder Einzelne?
Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist es zu verstehen, dass es unendlich viele, unendlich süße Babyhunde gibt. Und also Babyhunde und Nicht-Babyhunde und in jeder Rasse, ob ihr einen Labrador wollt, einen Husky wollt, einen Golden Retriever unbedingt das sein muss, selbst wenn ihr eure Schönheitsideale habt, es gibt diese Hunde in Tierheimen. Man muss nicht zu ZüchterInnen gehen. Einfach Hunde adoptieren. Das wäre in Deutschland mal der wichtigste Schritt, dass das verstanden wird. Dass wenn alle ZüchterInnen keine Kunden mehr hätten, weil alle einfach anfangen würden, die Hunde zu adoptieren, dann würde es auf jeden Fall eine große Bewegung langsam geben. Und das, es macht einfach keinen Sinn, auf der einen Seite Hunde zu züchten, für ein paar tausend Euro zu verkaufen, während auf der anderen, nicht weit in Europa, Hunde, also wirklich ein so ein Hund, den ich, das war der erste, der zweite Hund, den ich aus einer Tötungsstation getragen habe, ein Husky, das ist der schönste Hund, den ich jemals, 2 unterschiedliche Augenfarben, wunderschöne Maske, sportlich, nicht zu klein, also das ist der perfekte Husky. Für so einen Hund zahlst du in Deutschland 5.000, 6.000 Euro. Und dort sitzt der in der Tötungsstation und wartet drauf, in den nächsten Tagen ermordet zu werden. Das ist so hirnrissig und so irgendwie so, ja. Und,
dumm,
ja. Und wenn da irgendwie, wenn das irgendwie die Runde macht, geht mal, und vor allem, wenn man einen Hund möchte, geht mal in ein Tierheim und macht einfach mal ein paar Gassi-Runden. Ja. Lernt die Hunde dort mal kennen. Viele haben so ein Gefühl von der böse Hund aus dem Tierheim. Um Gottes Willen, jeder, der das sagt, war einfach noch nie in einem Tierheim.
Ja,
die gibt so, es auch. Es gibt auch vereinzelt mal einen Angsthund oder mal ein Trauma, natürlich. Aber großteils sind das so liebevolle Wesen, die einfach nur toll sind.
Wir haben ja unseren Hund auch gerettet und Nali. Und die ist ja letztes Jahr im August zu uns gekommen, also auch quasi aus einer Tötungsstation.
Ah,
und,
krass.
Das ist der liebste, tollste, krasseste Hund, den es gibt. Also die ist wirklich, die ist meine Schwester, also ne, die ist wirklich, ist sie wirklich. Die ist wie so meine beste Freundin einfach und auch mit den Kindern. Die Kinder lieben sie, sie liebt die Kinder. Die ist so caring und witzig und die Nali, wir wissen nicht genau, wie alt sie ist, weil sie war quasi auch ein Straßenhund und also sie, ich schätze, sie ist 5, 6, würde ich sagen, aber ist schwer zu sagen. Und auch da, die hat sich sofort eingefügt und meine Erfahrung ist eher auch mit Tieren, die gerettet werden, die haben so eine Dankbarkeit und so eine Loyalität und so eine Freude, also so, ne, die sind einfach so, also Nali jedes Mal, wenn hier, sie hat auf dem Sofa, hat sie so ihren Platz und wenn sie dann, springt sie darauf und wuschelt sich da so rein und ist so, und du kannst richtig sehen, wie sie das liebt und genießt und wie sie so, die ist so intelligent, das ist so krass, also wirklich, dieser Hund, ich bin richtig so, und es war bei mir immer, ich bin auch mit Tieren groß geworden und für mich war immer, ich wusste, ich möchte so gerne wieder einen Hund. Und ich habe aber auch immer gesagt, ich werde mir keinen kaufen. Ich werde nicht irgendwo hingehen und jetzt mir den perfekten Hund irgendwie suchen. Ich war immer, der Hund wird mich finden. Und sie hat mich ja dann auch gefunden, zum Glück. Und ich habe immer schon, auch im Auto, wenn ich jetzt im Haus, ich hatte immer, bevor sie da war, ich hatte immer sie schon gespürt im Auto. Ich war immer schon so, hier ist ein Hund bei mir. Und es war so voll komisch. Ich war immer so, okay, hier ist ja offensichtlich kein Hund. Aber ich habe das Gefühl, ich habe sie so gefühlt. Und ich weiß noch, an dem Tag, als ich sie abgeholt habe mit dem Auto und sie da war, war wie so Timelines, die so übereinander sich gelegt haben. Und ja, sehr, weil sie war eigentlich die ganze Zeit halt auch schon da.
Voll schön zu hören, auch voll schön zu hören. Mega toller Zufall.
Ja.
Dass du da so eine positive Erfahrung gemacht hast. Und das kann, also da kann ich dir ein Lied von singen. Es gibt, also ich kenne ganz, ganz viele, die genau das haben. Und
Und du kannst auch Pech mit einem gezüchteten Hund haben. Ist ja, der hat ja auch einen Charakter. Ist ja
du
jetzt
kannst,
nicht so,
ist sogar untertrieben. Ich habe ganz viele Menschen, die total viel Pech mit gezüchteten Hunden haben. Gerade wenn du dir so einen Pomeranian holst oder irgendwie so eine Richtung Qualzucht gehst. Also meine Ex-Freundin hatte zum Beispiel einen Pomeranian.
Michberg, was ist das für einer?
So diese kleinen Puschelmäuse, genau.
Okay.
Immer Kniescheibe rausgesprungen, immer alles voller Kacke hinten, immer immer krank. Dieser Hund hatte immer Probleme, immer.
Ja.
Überhaupt nicht sozialisiert, weil wahrscheinlich vor sich kommt, war das auch illegale Einreise, dann nicht vernünftig Umfeld gehabt. Und am Ende des Tages, also mein vorletztes YouTube-Video ist wieder eine illegale Welpenhändler-Aufdeckung gewesen. In welchen Zuständen auch gesundheitlich diese Hunde sind. Also der letzte Fall von illegalem Welpenhandel, den wir aufgedeckt haben, ist zustande gekommen, weil Käuferinnen von diesem Züchter uns zwei unterschiedliche geschrieben haben. Bei der einen ist der Hund gestorben danach und bei der anderen war es ganz knapp, also wirklich so Blutdurchfall über Wochen und das in einem Alter, wo du das nicht, also da hast du noch ganz das Immunsystem dafür als Babywelpe. Und das sind Geschichten, die ich ganz viel höre, wenn man beim Züchter holt.
Kannst
das ist so
du kurz einmal erklären, weil damit kenne ich mich jetzt zum Beispiel nicht so aus mit dem illegalen Welpenhandel, was genau bedeutet das? Also es gibt sozusagen Züchter, die dürfen offiziell Welpen verkaufen und es gibt welche, die...
Meistens, also grundsätzlich die meisten ZüchterInnen sind ein bisschen sus. Also ich habe wenige mitbekommen, wo es gibt auf jeden Fall, die da so ihre Gärten haben und so, aber die meisten importieren die Hunde von irgendwo. Also wir hatten Fälle, der hat den 7 Stunden nach Deutschland gefahren für den Verkauf und wollte ihn uns dann auf dem IKEA-Parkplatz unterm Stuhl hat er den dann rausgezogen und wollte uns den dann so verkaufen. Ist auch in einem YouTube-Video drin. Das sind oft so Situationen. Das heißt, die werden dann meistens hierher gefahren, nachdem sie verkauft wurden. Und dann halt sind die in irgendwelchen Zuständen in Rumänien oder Polen oder irgendwo da. Und meistens ist der einzige Punkt, wo wir einhaken können, damit es dann illegal ist und wir die tatsächlich dann entnehmen können und all das, wenn die Hunde einfach zu jung verkauft werden. Also man darf Hunde ab, und das auch wieder, ne, wenn die nach Deutschland gebracht werden, darf man die, glaube ich, gar nicht verkaufen. Man darf Hunde nicht importieren mit dem Zweck, sie dann hier zu verkaufen. Und normalerweise Hunde ab der 8. Lebenswoche, das Thema ist jetzt gerade hier in Berlin beispielsweise, wir könnten jeden Tag illegale Welpenhändler aufdecken. Und also jeden Tag könnten wir zu einem Haushalt fahren, dann die Polizei rufen und dann müsste die Polizei den Hund entnehmen, weil er halt viel zu jung ist und die Umstände vor Ort katastrophal sind. Also die Quote ist 99%. Das ist verrückt. Das ist so, was viele nicht auf dem Schirm haben. Illegaler Tierhandel ist in Deutschland das drittprofitabelste Geschäft, kriminelle Machenschaft nach Drogen- und Waffenhandel. So groß ist dieser Markt und so viel Quatsch passiert da. Das ist, ja.
Krass.
Absolut außerhalb des Radars der meisten Menschen und irgendwie, ja.
Das heißt, was kann man tun? Peter
adoptieren,
unterstützen?
Adopt-on-Shop. Ja, ja. Adopt-on-Shop ist das große Thema. Mhm. Adoptieren statt kaufen, aufklären und natürlich, also meine Idee ist es, Content zu machen, um so viele Menschen wie möglich aufzuklären.
Mhm.
Und im besten Fall, vielleicht, das wäre natürlich der größte Traum, eine Gesetzesänderung oder tatsächlich politisches Handeln.
Was für eine Gesetzesänderung bräuchte es?
Also ganz unterschiedlich. Grundsätzlich das Tierschutzgesetz in Deutschland ist ziemlich mau, ehrlicherweise. Mhm. Jetzt konkret bei der Situation in Rumänien zum Beispiel, da müsste Brüssel handeln. Also ich habe da eine Forderung schon an die EU-Kommission öffentlich gemacht und die EU-Kommission hat auch schon öffentlich Stellungnahme zu meiner Forderung abgegeben. Das Thema ist, dass die sagen, ja, das klingt für uns nach einer Bürgerinitiative. Das würde bedeuten, ein Jahr hätten wir Zeit, um 1 Million Unterschriften zu sammeln, damit sie es sich anschauen müssen. Also sie müssen sich dann damit beschäftigen, ist, glaube ich, der konkrete Satz. Das heißt, sie müssen nichts tun, was auch am Ende nicht. Das heißt, es ist so ein, irgendwie will keiner was machen. Und ich glaube, der einzige Weg, dass sich wirklich was ändert, ist so viel Aufmerksamkeit wie irgendwie möglich, den Finger so tief, wie es geht, in die Wunde stecken. Und da bin ich dran. Und hoffe, dass dann irgendwann die Politik gezwungen ist, zu sagen, okay, wir müssen für unser Image jetzt anfangen, Dinge zu ändern. Ja.
Wie kann man deine Arbeit unterstützen?
Einfach mir auf Social Media folgen.
Okay.
Glaube ich, dass das aktuell, wir planen viele Projekte, auch sogar Produkte, die sozusagen nur diesem Thema zugutekommen sollen, damit das in den nächsten Jahren so groß wachsen kann, dass tatsächlich Veränderung stattfindet. Aber aktuell ist es einfach nur Social Media folgen.
Okay. Stell dir vor, du lebst noch ein sehr, sehr langes, erfülltes Leben. Die Gesetze werden noch geändert. Es wird sich da wirklich noch einiges tun. Die Menschen werden da einfach auch bewusster. Und ne, du machst alles. Du hast ein mega erfülltes, glückliches Leben. Irgendwann ist aber der letzte Tag deines Lebens und ich wäre da. Und ich würde zu dir sagen, hier ist ein weißes Blatt Papier und ein Stift. Mhm. All deine YouTube-Videos wurden gelöscht. Mhm. Instagram gone. Wahrscheinlich dann gibt es das eh alles nicht mehr, aber es ist ja alles weg. Und du könntest auf dieses weiße Blatt Papier 3 Dinge schreiben, von denen du dir wünschen würdest, dass die Menschen danach leben. Dinge, die du gelernt hast in deinem Leben. Wenn du nur 3 Sachen noch sagen könntest, was würdest du sagen?
Geile Frage. ich glaube, das Erste wäre, hört auf, euch abzulenken. Versucht wirklich einfach im Moment zu sein und mit euch zu sein. Mit euren eigenen Gefühlen, euch selbst wahrzunehmen, den Moment wahrzunehmen und nicht immer mit Gedanken in Problemen in der Zukunft oder was hätte ich anders machen können in der Vergangenheit oder dann eben Handy, Social Media gucken und immer Hauptsache nicht annehmen, wo ich gerade, sondern ich glaube, das ist mal so das Wichtigste. Das wäre mal das Erste. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich würde das ganze Blatt da. aber das ist wirklich, das ist halt, das nächste wäre schon, ich hasse das, weil ich bin wirklich, ich verstehe schon, und das ist auch dieses Ausgelutschtheit von diesem vegan und vegetarisch Leben und all diesen ganzen Themen. Nehmt euch mal einen Moment und überlegt, ob ihr wirklich für dieses Tierleid, ich hasse das, dass ich dieser Typ bin, der hier sitzt und das jetzt sagt.
Ich kann es auch für dich sagen, aber es ist so wichtig, es zu sagen. Es ist so wichtig.
Und es ist so einfach in der heutigen Zeit. Es ist so leicht. Und auf der anderen Seite, ich sitze jetzt hier und rede, ich bin nicht voll vegan. Ich versuche das, ich teste mich ran. Ich bin jetzt seit ein paar Jahren vegetarisch. Und ich liebe Fleisch vom Geschmack, aber das ist so ein Ding, nach dem zweiten Jahr vegetarisch sein oder dritten Jahr war irgendwann so ein Klickmoment, wo ich auch gedacht habe, und jetzt in so eine Leiche reinbeißen. What the fuck? Wie crazy. What the? Ja. Oder im Supermarkt an dieser Theke
vorbei. In dieser Fleischtheke,
so,
ja.
Was? Da liegen einfach so Leichen so präsentiert zum Essen. Es ist ultra weird, wenn du das so betrachtest. Naja, egal. Das wäre vielleicht das Zweite, irgendwie da so eine Verbundenheit wieder zur Natur und zu den Tieren zu spüren und irgendwie halt ja bewusst zu entscheiden, möchte ich das irgendwie ja unterstützen und oder möchte ich da was dagegen tun und ja. Und das dritte wäre, es ist alles am Ende immer alles sehr ähnlich, ne? Aber das dritte wäre, genießt die Zeit einfach. Ey, es ist so schnell vorbei. Und wir wissen alle nicht, was danach kommt. Oder manche glauben es zu wissen, ist auch okay, aber ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich jetzt da bin und ich weiß, dass das sehr begrenzt ist. Und man darf auch mal traurig sein, auf jeden Fall. Und auch mal genervt oder gestresst, es hätte besser laufen sollen. Oder ich würde so gerne in der Zukunft. Aber einfach einfach im Moment sein und einfach mal genießen. Mhm. Einfach mal dankbar sein für das, was man hat und dass man ist. So.
Danke fürs Teilen. Wie ist es für dich? Weil ich habe die Herausforderung in meinem Leben, gerade was Tierleid angeht. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich spüre das nochmal irgendwie auf einer anderen Ebene in mir. Und ich merke, wenn ich da zu viel reingehe, das ist wie, als würde ich ersticken. Also ich kann das manchmal ganz schwer loslassen dann oder trennen. Mhm. Was hast du da vielleicht auch, weil ich glaube zum einen, dass es so wichtig ist zu spüren, weil das Spüren lässt dich ja handeln. Mhm. Also ne, es ist ja, der Schmerz ist ja der Motor.
Ja.
Gleichzeitig ist, finde ich, ist es manchmal aber auch so eine dünne Linie zwischen, jetzt sitzen da 1 Million Hunde in so einer fucking Tötungsstation und man holt 5 raus und
alleine müssen wir zurücklassen.
Wie schaffst du es da, im Vertrauen zu bleiben, nicht aufzugeben und dass es dich auch nicht zerbricht? Also ich finde, es ist so schwierig manchmal gerade in diesen Themen.
Ist es auf jeden Fall. Das ist das Gleiche mit diesen ganzen negativen News, wenn man sich auch politisch oder so anfängt, es irgendwie damit so auseinanderzusetzen. Man ist wie so erdrückt davon. Ich habe da totales Verständnis für. Als erstes fällt mir so ein Leitsatz ein, den ich heute Morgen in der Story von der Expertin von Peter, mit der ich die ganzen Aktionen immer mache, gesehen habe. Und da stand sowas wie, wegschauen ist keine Option oder sowas in die Richtung. Ich finde, das ist auf jeden Fall wichtig, nicht immer wegzuschauen, sondern irgendwo dann Bewusstsein drüber zu haben. Man muss sich aber auch nicht foltern. So, man muss irgendwie so, glaube ich, so ein Maß entwickeln. Und vor allem, wenn man jetzt schon auf dem Weg ist, so einem ist Tierwohl wichtig, vielleicht ist man auch schon vegetarisch oder vegan und ist so auf diesem Weg. Ich glaube, am Ende können wir alle immer nur bei uns anfangen und gucken, was kann ich jetzt gerade tun und möchte ich tun? Und es gibt so viele Themen, es ist ja endlos. Mhm. Wir sind jetzt bei den Tieren und bei den Hunden in der Tötungsstation, aber das ist was, was mich zum Beispiel in der Tierschutzbubble nervt, ist dieses, man muss perfekt sein auf einmal. Man muss auf einmal alles richtig machen. Mhm. Ich darf dann, meine Freundin macht Back- und Koch-Content auf Social Media, wenn sie was mit Käse oder Eiern macht, dann darf ich die nicht mehr essen. Weil sonst sind halt die Kommentare crazy. Und es ist ja auch gut so irgendwo, weil es stimmt ja auch. Man kann es ja auch nicht. Also 93% aller Eier werden von Hühnern gelegt, die gebrochene Knochen haben, weil es halt so eine Vollkatastrophe ist dort. Und ich war letztens in so einer Hühnerding und es geht auch nicht. Und es ist irgendwo auch richtig so. Aber irgendwie, wo fange ich an? Ist es okay dann, und das ist es offiziell nicht, finde ich, aber ist es okay dann, einfach meine Nike Air Force, die ich aktuell trage. Das ist auch Leder. Oder hier, Handy. Da ist 100% ist das Kinderarbeit irgendwo. Das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Also ganz sicher sind da irgendwo immer wieder in allem, was wir ja tun, moralische Dinge, die irgendwie nicht okay sind. Und man muss einfach gucken, was kann ich gerade gewährleisten? Jeder für sich. Und dann einfach sein Bestes geben und irgendwie, ich weiß nicht, ich bin gut darin, mich emotional abzukopseln von Dingen. Mhm. Ist auch nicht gut, aber um diese Arbeit machen zu können, glaube ich, ist es hilfreich.
Mhm. Ja, danke fürs Teilen. Ich habe jeder Gast darf immer eine Karte ziehen im Podcast als so eine Botschaft.
Irgendeine einfach? Oder die oberste?
Wie du willst, genau, kannst du von da einfach eine nehmen. Die Animal Spirit Karten, genau, ist schon mal gut.
Genau. Was hast du Schmetterling.
Schmetterling, was steht da?
Es gibt kein Ende, es gibt nur Transformation.
Okay, ich lese das mal kurz
sehr
vor.
Sehr passend zu meinen. Schmetterling ist sehr coole Symbolik.
Ich lese mal kurz die Botschaft vor davon, ja?
Mhm.
In jedem Ende wohnt der Zauber eines neuen Anfangs. Das Leben ist ein unendlicher Kreislauf aus Erneuerung und unterliegt einem ständigen Wandel. Vielleicht fühlt es sich für dich gerade so an, als ob alles auf ein Ende zulaufen würde. Vielleicht ist ein Plan von dir nicht aufgegangen. Du hast jemanden oder etwas verloren oder steckst in einer gefühlten Sackgasse. dann denke daran, Veränderung und Transformation sind Teil des Lebens. Ein wirkliches Ende gibt es nicht. Nichts ist verloren, denn alles Alte geht über in etwas Neues. Ohne diesen Erneuerungsprozess existiert keine Weiterentwicklung. Du kannst dich ihm nicht entziehen, denn du bist Teil dieses Prozesses. Wenn du dich nicht zu sehr an deine Vergangenheit klammerst, kannst du deine Wandlung aktiv mitgestalten und zum wunderschönen Schmetterling werden. Diese Karte ist ein Aufruf zum Wandel, zu einer symbolischen Wiedergeburt. Die Enge und Dunkelheit des Kokons, in dem du dich gerade befindest, sind nicht das Ende. Werde alte Last los und streife deinen Kokon ab. Du wirst staunen, was diese Metamorphose hervorbringt. Verlasse die Schwere deiner Sorgen und dir werden Flügel wachsen, mit denen du dich in einer neuen Leichtigkeit emporschwingst. Außerhalb deiner vertrauten kleinen Blase wartet eine ungeahnte neue Weite auf dich. Die Fragen sind, was kann ich zurücklassen, um leichter zu werden? Welche Veränderungen stehen in meinem Leben gerade an? Wie kann ich mich neu erfinden und wohin möchte ich mich weiterentwickeln? War wie so eine Zusammenfassung, ja. Ein bisschen aus.
Witzig, oder? Wirklich so.
Ja, mega schön.
Wirklich. Das Gefühl, die Karte ein bisschen zu spät gezogen auf meinem Lebensweg.
Überhaupt nicht, da kann ich dich echt beruhigen. Also ich wünschte, ich wäre in deinem Alter da gewesen, wo du schon bist. Das ist sehr beeindruckend.
Danke, danke. Ja, ich habe das Gefühl, also coole Karte, coole oder interessante Gedankenanstöße. Ich kann alles, was da war, sehr, sehr gut spüren. Es fühlt sich so ein bisschen an, wie das, was da gesagt wurde, als wäre das so eine kurze Zusammenfassung meiner letzten zwei Jahre gewesen oder so.
Ja, spannend. Mega schön. Nathan, ich bin wirklich so, ich würde am liebsten 8 Stunden mit dir hier sitzen und über all diese Themen sprechen, weil ich bin so beeindruckt von dir und von deinem Sein und Danke. Von deiner Entwicklung und von deiner Wahrhaftigkeit, einfach wie du dich zeigst, wer du bist, was du mitbringst und bin ja einfach total berührt von deinem Weg und bin dir so dankbar für die Arbeit, die du machst und dass du, als wären die letzten 12 Jahre wie so eine Art Training gewesen, um es jetzt dafür einzusetzen, was halt wirklich die Welt verändert und deine eigene Heldenreise quasi, ne, wo du so auf dem Weg bist und ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du diese Arbeit machst und auch im Namen wahrscheinlich aller Hunde, die du da unterstützt. Und wir werden alles verlinken unter dem Podcast, natürlich all deine Accounts, aber natürlich auch Peter und all die da unterstützen wollen. Und ich glaube, ja, für mich ein riesen Wunsch einfach, glaube ich, heute hier an alle, die auch zuhören, wenn ihr wirklich überlegt, einen Hund in eurem Leben haben zu wollen, schaut im Tierheim vorbei. Da warten so viele Seelen und freuen sich so sehr, wenn sie bei euch ein Zuhause finden. Und ein Hund ist ein vollwertiges Familienmitglied, ne? Also es ist wirklich ist so. Es ist einfach, und es bringt so viel Freude und Schönheit und Tiefe nochmal irgendwie ins Leben. Genau, also danke von Herzen. Ich wünsche dir echt, dass du diesen Weg nach oben so für dich weitergehen kannst, auch wenn es natürlich immer mal so kleine Schwankungen gibt. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass du da deinen Weg echt findest. Und danke für dein Sein.
Vielen, vielen Dank für die netten Worte und danke für die Einladung bei dem Podcast. Hat mir sehr gut gefallen. Vielen, vielen Dank dir fürs Zuhören, für die tollen Fragen. Und hoffentlich bis ganz bald mal wieder.
Ja, ich freue mich. Danke. Willkommen zurück aus dieser Folge. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitgenommen. Wie immer, teil diese Folge so, so gerne mit deinen Lieblingsmenschen. Schick sie raus über WhatsApp, über wo auch immer mit du kommunizierst. Abonnier diesen Podcast. Folge mir so gerne auf iTunes, auf Spotify, auf YouTube. Einfach kurz auf Folgen oder Abonnieren klicken. Lass natürlich so gerne auch einen Kommentar und ein bisschen Liebe-Sprinkle da. Und du findest mich auch auf Instagram @LauraMarlinaSeiler. Und wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Folge. Es ist so schön, dass es dich gibt. Fühl dich von Herzen umarmt. Rock on und Namaste. Deine Laura.